Arzt kann. Der Podcast mit Fallbeispielen zur Cannabistherapie von Arzt zu Arzt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arzt kann. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer und ich bin Apothekerin. Heute spreche ich mit Dr. Thomas Vatterroth. Er ist Neurologe und er hat Qualifikationen in der Rehabilitationsmedizin, Palliativmedizin und Psychotherapie. Seit 1993 hat er zu unterschiedlichsten Themen national und international Vorträge gehalten zum Thema Cannabis. Er hat das Deutsche Zentrum für Medizinalcannabis gegründet, was sich zum Ziel gesetzt hat, Ärzte, Apotheker, Patienten und pharmazeutische Unternehmen auf dem Gebiet der cannabinoidbasierten Therapien umfassend aufzuklären und zu beraten. Hallo Thomas, welches Fallbeispiel hast du uns heute mitgebracht?
Ja, hallo Christiane, ich habe heute ein Fallbeispiel mitgebracht, das sich als Fallbeispiel, glaube ich, relativ kurz schildern lässt, das aber in verschiedenen Bereichen ungewöhnliche Aspekte beinhaltet und es mir die Möglichkeit gibt, nochmal auf Verordnungsverhalten und Chancen einzugehen, die sich hier in besonderer Weise bewährt haben und auch, denke ich, für viele Kolleginnen und Kollegen ein wertvoller Hinweis sein könnte. Also es ist eine 50-jährige Patientin, damit sind wir schon mal in einem wichtigen Thema. Es geht eben nicht nur für junge Menschen, sondern es gibt die Möglichkeit, auch bei älteren Patienten es zu verordnen. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, es wird gut vertragen. Von daher ist auch das Thema älterer Patienten und Cannabis hier ein ungewöhnliches. Was für Neurologen ein bisschen ungewöhnlich ist, ist die Grunderkrankung. Es handelt sich um eine Patientin mit einer idiopathischen Lungenfibrose. Das ist aber auch nicht das, was ich mit Cannabis behandeln möchte. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir da einen Einfluss hätten. Vielleicht anstatt diskutieren, dass es bronchodilatatorische Effekte vorhanden sein. Das ist aber hier nicht das Thema, sondern in dem Zusammenhang kommt es unter anderem zu Verschlechterungen, wenn die Patientin Panikattacken hat und aufgrund ihrer depressiven Störungen auch Angstzustände entwickelt und über dieses Themenfeld sich die Atemnot verschlechtert und die Angst zu ersticken und alles, was mit diesem Erkrankungsbild Lungenfibrose eigentlich zusammenhängen kann. Logische Konsequenz daraus, wer vor so etwas Angst hat und zu Panikattacken neigt, schläft auch schlecht, sodass ich als Neurologe hier eigentlich vier Themenfelder habe, die nicht primär das Erkrankungsbild betreffen, aber durchaus die Lebensqualität und den Kontext mit dem Erkrankungsbild gut darstellen. Jetzt war ja der Schwerpunkt nicht primär die Schmerzsymptomatik. Auch so etwas gibt es bei der Patientin zusätzlich, aber das ist nicht der Schwerpunkt, sondern wir hatten es ja von der Schilderung jetzt hier mit mehr psychiatrisch orientierten Erkrankungsbildern zu tun. Und ich tendiere bei diesen Patienten den Anteil von CBD deutlich höher zu setzen als den Anteil von THC. Dazu gibt es auch entsprechende Studien, die das belegen können. Jetzt ist das Problem beim Verordnen, wenn ich den THC-Anteil weglasse, bin ich außerhalb der Verordnungsmöglichkeiten und muss sehr umfangreich mit der Krankenkasse diskutieren. Also nehmen wir ein Produkt, bei dem der THC-Anteil möglichst gering ist, aber immer noch groß genug, um im Cannabisgesetz beantragen zu können oder verordnen zu können. Und der CBD-Anteil so groß ist, dass mich der im Verhältnis stehende THC-Anteil gar nicht so sonderlich tangiert. Das heißt, wir haben ein Produkt gewählt, bei dem THC 2,5 Milligramm ausmacht und CBD 100 Milligramm in der Einzeldosierung. Die weitere Frage ist, gibt es Literatur dazu? Ja, gibt es. Es gibt auch Literatur zur Behandlung der Lungenfibrose. Was aber viel wichtiger ist, glaube ich, ist der Punkt, wie dosiert man so etwas? Woran orientiert man sich da? Und ich orientiere mich zunächst mal gar nicht an dem CBD, sondern ich orientiere mich an dem THC-Anteil und versuche, so wie wir das gewöhnt sind bei THC, den in der Einstiegsdosierung möglichst niedrig zu halten, damit es da nicht zu entsprechenden Nebenwirkungen kommt, sodass wir einen Start bei der Patientin hatten mit 0,5 Milligramm THC und 20 Milligramm CBD. Das ist jetzt sehr niedrig, da erwarte ich im Grunde eigentlich noch keine sonderlichen Effekte. Und erst bei der langsamen Steigerung, die auch darunter möglich ist, sind dann entsprechende Effekte zu erhoffen. Jetzt wissen wir aus der antiepileptischen Behandlung, dass häufig sehr, sehr hohe Dosierungen CBD erforderlich ist. In diesem Fall sind wir aber letztendlich bei einer erfolgreichen Dosierung von maximal 100 Milligramm CBD pro Tag gelandet und sind dann im Grunde eigentlich immer noch um 2,5 Milligramm THC sehr, sehr niedrig, was den THC-Anteil anbelangt. Also mit dieser Konstellation lässt sich auch, wenn man das möchte, entsprechenden Antrag stellen. Es lässt sich natürlich, wenn die entsprechende Voraussetzung des Arztes bestehen, sofort ein Rezept ausstellen. Das ist verordnungsfähig, auch in dieser Konstellation, ohne dass man einen Antrag stellt. Und es zeigt, dass man auch mit niedrigen Dosierungen durchaus entsprechende Effekte erzielen kann. Jetzt haben wir schon ein bisschen über den Antrag gesprochen. In diesem Fall ist es gar nicht so entscheidend, dass man einen Antrag bei der Krankenkasse stellt oder selbst wenn, ist er sehr leicht auszufüllen. Was die meisten vergessen, ist, dass Lungenfibrose zu den Palliativerkrankungen gehört und nicht immer nur die Tumorerkrankungen dazu gehören, sondern grundsätzlich ist jede Erkrankung, für die es keine kurative Behandlung mehr gibt, dem Palliativbereich zuzuordnen. Und wir können ja, gerade bei Palliativpatienten, gelten ja ganz andere Rahmenbedingungen viel besser verordnen als immer Patienten, die jetzt keinen Palliativstatus haben. Also das sollte man unbedingt berücksichtigen und auch nützen, dass es immer nicht immer nur die Tumorpatienten sind, sondern dass es auch schwerwiegend erkrankte Patienten gibt, die einen Palliativstatus haben und die Verordnung dort sehr geringen Aufwand bedarf. Ich würde es sogar riskieren, unabhängig von der Frage des Regresses bei einem Palliativpatienten einfach so zu verordnen. Aber das muss jeder für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Ich glaube, es gäbe kein so großes Risiko, was Regresse anbelangt. Zweites haben wir gemacht bei der Patientin und darüber möchte ich auch sprechen, was auch das Risiko für Regresse möglicherweise reduzieren kann. Wir geben allen Patienten spezifische Evaluationsbögen. Das heißt, der Patient soll vor Beginn der Therapie diesen Evaluationsbogen ausfüllen und ihn dann über einen Verlauf von 4 Wochen dokumentieren. Das gibt einmal dem Patienten die Möglichkeit, sich auch ein Stückchen selbst zu kontrollieren. Wie ist die Entwicklung? Es gibt mir am Schluss die Möglichkeit, nach 4 Wochen zu sagen, hat das was gebracht? Wie weit sind wir gekommen? Und auch das etwas standardisiert evaluiert zu machen. Und sollte tatsächlich ein Antrag gestellt werden, und ich rede jetzt mal nicht von einem Palliativpatienten, da brauche ich ja möglicherweise noch mehr Dokumentation beim nicht-palliativen Patienten, dann habe ich auch eine Dokumentation zur Verfügung, wo ich der Krankenkasse und dem medizinischen Dienst jederzeit signalisieren kann, ich habe hier nicht einfach nur verordnet, sondern ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe das, was ich verordnet habe, überprüfen lassen und damit letztendlich auch eine Chance dem Patienten und mir selber gegeben, am Ende einer Periode von 5 Wochen zu überprüfen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und wenn es sich nicht dokumentieren lässt, auch zu sagen, okay, es war ein Therapieversuch, der leider nicht funktioniert hat. Aber umgekehrt auch zu sagen, wir haben hier einen evaluierten Beleg für einen Therapieerfolg und warum sollte da nicht Cannabis verordnet werden? In dem Fall wird den DSS verwendet. Das ist ein frei zugänglicher deutschsprachiger Score, der Depression, Angst und Stress überprüft. Und will nur mal kurz aus dem Ergebnis ein bisschen was sagen. Es ist ein Summenscore, der zusammengetragen wird aus einzelnen Itemfragen. Der Patient kann die Fragen nicht der Symptomatik zuordnen. Die sind innerhalb des Bogens ein bisschen gemischt, sodass man nur, wenn man die Lösung für diese Fragen kennt, also die Auswertung dafür kennt, kann man auch hinterher wieder Rückschlüsse auf Angst, Depression und Stress folgern. Und wir hatten hier einen Ausgangswert bei der Patientin für die Angst von 8, der Durchschnittswert, Normalwert, also ab oberhalb von 6 ist es pathologisch. Wir hatten einen Ausgangswert für die Depression von 16, oberhalb von 10 ist pathologisch. Und wir hatten für den Stress ein Ausgangswert von 14, hier ist es oberhalb von 10 pathologisch. Jetzt nach 5 Wochen ist die Angstsymptomatik bei einem Score von 1. Die Depressionssymptomatik wurde mit 0 angegeben und die Stresssymptomatik mit 3. alle Faktoren waren deutlich im positiven Bereich, eigentlich aus der Sicht der Auswertung eines solchen Scores im absoluten Normalbereich. Ein wenig eingeschränkt war das Ergebnis durch die Frage, wie das mit dem trockenen Mund ist. Das muss man sagen, dass THC ja auch manchmal einen trockenen Mund durchaus machen kann. Ein kleiner Anteil ist ja dabei. Ich würde das jetzt, weil es konstant über die ganze Zeit war und auch eher etwas besser geworden ist, eher dem THC zuordnen als der verbliebenen Symptomatik, wie sie im Bereich der Angst vorkommen kann. Also zusammenfassend, erstens auch mal bei Erkrankungsbildern, die nicht primär sich so aus, dass man THC oder CBD verwenden könnte, nach den O-Symptomen fragen. Die sind für die Lebensqualität sehr wichtig. CBD kann, muss nicht, kann aber auch in niedrigen Dosierungen, hier 100 Milligramm, sehr wirksam sein. Es gibt mehr als nur Tumorpatienten, die palliativ sein können. Auch da an die Verordnung denken. Und grundsätzlich für alle Patienten einfach einen Evaluationsbogen aus Interesse und auch aus Dokumentationsgründen mitgeben. Ja, so viel zu dem Fall. Ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen da das ein oder andere draus ableiten können und wir viele Patienten haben, die dann davon profitieren.
Vielen Dank, Thomas, für diesen wirklich interessanten Fall und auch nochmal der Hinweis, dass es nicht immer unbedingt der Krebspatient sein muss, sondern dass ein Palliativfall da auch anders gelagert sein kann. Und ich denke, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis gewesen für die Kolleginnen und Kollegen. Danke, Thomas, für dieses Fallbeispiel. Tschüss, Thomas.
Tschüss.